und herzlich willkommen zum POP, dem Pastors Office Podcast des Christuszentrums Limburg. Wir sind
Iris
und Bernd See und wir glauben, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Und um Richtungshilfen geht es auch heute im POP 145. Kannst du das glauben? Ich denke immer die Zahl, wow. Und ja, wir haben lange keinen mehr gemacht. Wir haben die Drohanrufe gehört, wir haben die Droh-E-Mails bekommen und die Bombenanschläge wurden dann... Alles gut, aber ich weiß, einige vermissen es. Hier sind wir wieder. Ja, es ist, die Frequenz ist ein bisschen länger geworden. Das wird wohl auch die nächste Zeit erstmal so bleiben. Es sei denn, ihr bombardiert uns wirklich mit Anfragen, aber ich glaube, euch geht es auch so ganz gut. Ja, heute sprechen wir über The Great Reset. Ein Thema, was viele von euch beschäftigt. Da bin ich sicher, einige wissen gar nicht, dass euch das so beschäftigt. Das finden wir aber heute raus. Wir sprechen darüber, wie der Zustand des Herzens vieler Menschen heute aussieht und wie man sein Leben in gewisser Weise noch einmal zurücksetzen kann. Oder wie man heute sagt, den Reset-Knopf drückt. Also einen gesunden Neustart macht. Und das Zitat des Monats passt in diese Richtung. Es ist von Dale Carnegie, der mal sagte, heute ist das Morgen, um das du dir gestern Sorgen gemacht hast. Wahrscheinlich machst du dir jetzt gerade über das Morgen Sorgen, wo du morgen vielleicht drüber lächelst, hoffentlich. Wie auch immer. The Great Reset. Ich möchte ein bisschen erzählen von meiner Geschichte. Meine Eltern trennten sich, als ich 11, 12 Jahre alt war. Sie hatten dann beide einen anderen Partner, lebten einige Jahre getrennt. Ich lebte bei meiner Mutter mit meinem Geschwister, meiner Schwester und meinen Stiefgeschwistern zusammen. Und wir hatten Kontakt zu meinem Papa, auch guten Kontakt. Alle 14 Tage trafen wir uns oft vor dem heutigen Christuszentrum Limburg, morgens um 10 Uhr zur Matinee-Vorstellung. Tatsächlich waren wir oft da und ich habe diese Morgende geliebt. Aber er war nicht zu Hause. Er hat also keinen wesentlichen Einfluss in diesen Jahren ausgeübt, so von 12 bis 18. Da, wo ein junger Mann eigentlich eine starke Führung braucht, da hatte ich, naja, nicht so wirklich so eine starke männliche Führung. Meine Mama ist auch stark, aber die stärkste Frau, habe ich herausgefunden, kann den Mann im Haus in gewisser Weise nie ersetzen. Ich lebte weitgehend ohne Wertekodex, suchte mir Vorbilder an falschen Orten und wurde ein rebellischer junger Mann, der sich auch nicht gerne irgendwas sagen ließ. Dazu hing ich natürlich auch mit genau solchen Jungs ab, wie ich einer war. Wir waren so eine Gang, wir mochten uns sehr, wir haben zusammen viel Mist gebaut. Und die Jungs waren eigentlich alle, oder fast alle, auch in gewisser Weise vaterlos zu Hause. Entweder es war kein Vater da, oder es war ein abwesender Vater, oder auch Alkohol spielte eine Rolle hierbei. So, wir waren eine gewaltbereite junge Gruppe von Männern, die nicht so ungefährlich war, wenn man die im Dunkeln traf. Und nach außen war ich cool. Ich war cool, ich war stark und ich hatte keine Fehler. Keine Schwächen, okay? Keine Schwächen. Keiner konnte hinter die Fassade schauen, die ich mit viel Mühe aufrecht erhielt, damit ich bloß in Ruhe gelassen wurde, weil Angst war auch damals auch bei mir ein treibender Faktor. Und ich glaube, das ist bei vielen heute ganz ähnlich. Die geben sich nach außen sehr kühn, sehr stark und sehr cool. Und innen drin sind sie wie ich auch damals, ein kleiner Junge, der einfach nur Angst hat, dass man verletzt. Ich lerne dann irgendwann einen Beruf, weil man das ja so machte. Und mein einziges Berufsziel, das ich hier hatte, war, zur Armee zu gehen und dort Berufssoldat zu sein. Nun, dafür brauchte ich aber eine Ausbildung. Also lernte ich mal Gärtner, das war so das Naheliegendste, weil irgendwo in unserer Familie gab es auch mal eine Gärtnerei und so dachte mein Papa, das wäre eine gute Idee. Also lernte ich diesen Beruf und ja, ich will nicht jammern, vielen in unserem Land, da geht es schlechter als mir damals, doch eins haben die meisten gemeinsam, so wie es mir damals ging, wissen auch heute viele Menschen nicht wirklich, warum sind sie da, wozu, wo soll es hingehen. Wir sagen immer, die POPs sind Richtungshilfen und das ist genau das Problem. Die Richtung ist verloren gegangen bei ganz vielen oder sie haben sie nie gefunden. Oft kommen sie ja von Elternhaus, die gibt es eine gewisse Richtung vor und das hilft uns, einen guten Start zu bekommen, wenn das eben gut läuft, was eben immer weniger der Fall ist. Es gibt immer weniger heile Familien, heile Elternhäuser und viele Verletzungen, die sich dann auch übertragen auf die Kinder. Wir haben heute schon Jugendliche, die depressiv sind, weil sie einfach keine Perspektiven mehr haben. Betäubt durch Medien und verschiedene andere Dinge bringt man die paar Jahrzehnte des Lebens dann irgendwie hinter sich und versucht vielleicht besser zu sein als die ganz schlimmen Leute. Ja, so schlimm wie Adolf Hitler bin ich ja nicht oder wie ein Kinderschänder oder sowas. Da tröstet man sich dann mit darüber hinweg, dass man sehr wohl einige Dinge tut, auf die man nicht stolz wäre und die man oder stolz ist und nicht wollte, dass andere die auf einer großen Leinwand zu sehen bekämen. Und diese Existenz nennt man dann Leben. Und daraus entsteht ganz viel Frustration, daraus entstehen Burnout, daraus entsteht Depression. Und ich bin so froh, dass ich mit 20 hier rausgeholt wurde. Gar nicht mal so, dass ich das gesucht hätte, so, sondern eher unfreiwillig wurde ich konfrontiert mit Gott und mit Jesus. Und hätte anfangs nie gedacht, dass das mit meinem Leben irgendwas zu tun hat oder haben sollte. Dieser Jesus erzählte mal eine Geschichte und um die geht es mir heute. Die möchte ich gerne mit euch teilen. Das ist eine der schönsten Geschichten, die ich je in meinem Leben gehört habe. Und sie ist ein Stück weit auch meine eigene und vielleicht auch deine. Er erzählte die Geschichte vor 2000 Jahren den Leuten, wo ich glaube, denen es gar nicht anders ging als uns heute. Ja, die hatten kein Internet, keine Handys und so, aber die hatten dieselben Grundprobleme wie wir auch heute. Er ließ diese Geschichte in sein Buch mit aufnehmen, die Bibel, damit du und ich diese Geschichte heute lesen oder hören können. Das wirklich Besondere an dieser Geschichte ist jedoch, dass Jesus Gott den Vater und dich und mich in diese Geschichte mit eingebaut hat. So, wir finden uns in der Regel alle dort wieder. Wir finden uns schnell in dem Sohn wieder und Jesus war es wichtig, uns auf diese Weise Gott den Vater vorzustellen, der ja in der Zeit des Alten Testaments durchaus auch noch anders mit Menschen umging. Das hatte auch berechtigte Gründe, der alte Bund, der neue Bund und der Tod von Jesus, der den ganzen Unterschied machte, dass Gott heute so mit uns umgehen kann, wie er es tut. Aber dazu später ein bisschen mehr. Lasst uns die Geschichte von Anfang an hören. Jesus sagte, Lukas 15, wer es nachlesen möchte, ab Vers 11. Jesus sagte, ein Mensch hatte zwei Söhne und der Jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land. Und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte. Als er aber alles verzehrt hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seinen Acker, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, die die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Als er aber in sich ging, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters hab Überfluss an Brot. Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner. Der machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich hab gesündigt gegen den Himmel und vor dir, ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Sklaven, bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und tut ihm einen Ring an seinen Finger und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist lebendig geworden, war verloren und ist gefunden worden. Und sie fing an, fröhlich zu sein. Darauf stoße ich mit dieser wunderschönen Prinzessin-Tasse von Lina an, die mir Ines eben gerade gegeben hat.
Du magst doch Pink.
Ich liebe Pink.
Das nicht zum Pulli, aber zu dir.
Schnell wieder weg. Also was wir hier gelesen haben, war eigentlich eine gruselige Anfangsgeschichte, weil der Junge ging sehr respektlos mit seinem Vater. Und es war auch damals schon respektlos. Und wahrscheinlich noch mehr, als es heute so klingt. Eigentlich sagte der Junge, für mich bist du tot. Oder ich wollte, du wärst schon tot. Dann könnte ich machen, was ich will, hätte dein Vermögen und ja, wäre frei. Er war auf seinen Vorteil bedacht und war ohne Achtung, ohne Liebe zu seinem Vater. Vielleicht erinnert dich sein Verhalten ein bisschen an deine eigene Jugend. Ich war selbst sehr überheblich in dieser Zeit. Stolz, arrogant und dachte, ich wüsste alles besser, viel besser. Und ich habe mich überhaupt nicht geschert, darum, wie es meinen Eltern ging. Da habe ich kaum einen Gedanken dann verloren in der Zeit. Verrückt, oder? Also vielleicht ein Stück weit Vorrecht der Jugend, die Dinge auszublenden. Später kommen sie dann in der Regel wieder hoch und man merkt, die Eltern sind ja auch Menschen. Ich glaube, vielen jungen Menschen geht es auch so ähnlich heute. Und das ist auch kein Vorwurf. Ein Stück weit brauchen wir alle den Weg, die Richtung, um weiterzukommen, um wo anzukommen. Doch geht es bei dieser Geschichte ja um die Beziehung von dir und von mir zu Gott selbst. Darum geht es in dieser Geschichte. Es ist nicht einfach nur eine gute Geschichte. Oder eine traurige. Oder eine schöne mit Happy End. Es ist deine Geschichte, wenn du willst. Und meine auf jeden Fall. Ob du an ihn glaubst oder nicht, du hast dir alle die guten Dinge seiner Schöpfung gesichert und versuchst vielleicht auch ohne Gott dein Leben zu genießen. Viele Menschen machen das. Die sind froh, dass wir in Deutschland leben. Du genießt den Sauerstoff, den er auf diese Welt gebracht hat. Du genießt all die Rohstoffe, die unser Leben besser machen. Alleine all die Nahrungsmittel, die wir so genießen können. Wer hat sie alle gemacht? Ja, die Bibel ist sehr klar. Gott, der ganze Planet kommt aus seiner Hand für uns.
Halleluja.
Du genießt die Fähigkeiten des menschlichen Denkens, des Sprechens, des kognitiven Denkens, des Kreativdenkens und Handelns, wie wir alle. Großartige Geschenke, die Gott jedem seiner Kinder gemacht hat. Du genießt deinen Körper mit all seiner Stärke, der Möglichkeit, Geld zu verdienen, dir Wohlstand aufzubauen und alles Mögliche zu erleben und zu genießen. Also doch schon so ein bisschen ähnlich zu der Geschichte, die wir eben gelesen haben. Doch dann, irgendwann im Leben, zerbricht etwas. Ganz unvorhergesehen, plötzlich oft. Etwas in deinem Leben, vielleicht eine wichtige Beziehung, vielleicht deine berufliche Karriere, vielleicht deine Gesundheit. Oder du verlierst jemanden, der dir sehr wichtig ist. Früher oder später kommen wir alle in diesem Situation der Zerbrechlichkeit des Lebens an und merken, der Stärkste von uns hat nichts in der Hand, hat kaum etwas, was er jemals wirklich schützend über sich legen kann, wenn das Leben zuschlägt. Wie sagte Rocky zu seinem Sohn, niemand schlägt härter zu als das Leben. Ja, viele von uns haben das schon erlebt. Und ich will da gar nicht viel drüber reden, weil niemand mag diese Schläge. Schicksalsschläge werden sie oft genannt, wie auch immer. Sie tun weh und sie zeigen uns unsere Verletzlichkeit. Wie geht es weiter, wenn man einen geliebten Menschen zu Grabe getragen hat? Wenn man seine jugendliche Kraft verliert? Wenn sich Freunde von einem abwenden? Wenn das Leben seine Farben verliert? Heute ist der 1. Dezember, wenn wir das hier aufnehmen. Und wir versuchen es auch heute schon online zu stellen, damit du es zeitnah siehst. Beginn der Adventszeit, Weihnachtszeit, für viele Menschen eine schwierige Zeit, weil eben diese Verluste, die man erlebt hat, hier ganz besonders deutlich fühlbar werden und wehtun. Auch ich habe zwei Freunde verloren in diesem Jahr. Das erste Weihnachten ohne sie. Eine Frau hat ihren Papa verloren vor wenigen Jahren. So ein bisschen haben wir davon schon mitbekommen, wie weh das tun kann. Die Frage ist doch, gibt es einen Weg zurück nach Hause? Ich meine, wirklich nach Hause. Vielleicht erinnerst du dich zurück an die Jahre deiner Kindheit, wo du dich einfach nur geborgen, geliebt, sicher gefühlt hast. Umgeben von Liebe, von Annahme, von Bestätigung, von Menschen, die dich wirklich so wie du warst, genommen und geliebt haben. Ich bete, dass du so ein Zuhause hattest. Nicht jeder hat das, das weiß ich. Aber ich hatte so ein Zuhause. Meine Mama ist die beste Liebhaberin für ihre Kinder gewesen, die es gibt. Aber dann, wenn die Kindheit hinter uns bleibt, die Sorglosigkeit hinter uns bleibt und die vielen Aufgaben und Herausforderungen des Erwachsenenlebens über dir zusammenschlagen. Peter Maffay hat mal gesungen, manchmal wünsche ich mir mein Schaukelpferd zurück. Der Satz geht tief. Und ich verstehe genau, was er meint. Vielleicht verstehst du es auch gerade. Dass wenn du nie ein Schaukelpferd hattest, es geht nicht um das Schaukelpferd. Es geht um die Geborgenheit der Kindheit. Und dann hast du Sehnsucht nach Zuhause. Aber ihr wisst, dass ich nicht von dem Zuhause rede, weil das Zuhause ist tatsächlich nicht mehr erreichbar. Das ist vorbei. Das sind Erinnerungen. Aber was wäre, wenn es ein Zuhause gäbe, das besser ist als das beste Zuhause, das du jemals gehabt hast? Ein Zuhause, das nicht vergangen ist, sondern das allgegenwärtig ist, was parallel zu unserem Leben verläuft und wo wir jederzeit, wenn wir dieses Leben beenden, ankommen können. Ja, und sogar schon vorher. So wie der Sohn in der Geschichte, so gibt es auch für uns die Möglichkeit, umzukehren. Wer zum Vater im Himmel, wo letztendlich jeder von uns herkommt, zurückfindet, da geschieht das Wunder des Great Resets. Nein, es ist nicht die Verschwörungstheorie eines Klaus Schwab, über die ich rede, ihr habt das schon gemerkt. Hier geht es um was viel Realeres und viel Bedeutungsvolleres. Keine Theorie, eine Wahrheit. Nein, die Wahrheit. Alle deine Sünden, alle deine Lebensschuld wird komplett für immer und alle Zeit gelöscht. Und du erhältst vollständige Vergebung und einen ganz neuen Start. Das ist, was ich erlebt habe mit 20 Jahren. Das, was meine Mutter erlebt hat, die war schon Mitte 40, wo es war. Was andere erlebt haben, die noch viel älter waren. Einen vollständigen Neustart. Das fantastischste Weihnachtsgeschenk, das du dir vorstellen kannst. Ob du 18 oder 80 Jahre alt bist, ist unerheblich. Du kommst zurück nach Hause. In ein Zuhause, das immer noch da ist. Und aus dem du vor deiner Geburt kommst. Wusstest du, dass du nicht in dem Leib deiner Mutter geformt wurdest? Da wurde dein Körper geformt, aber dein Geist, der kam von woanders. Der war schon da. Den hat jemand anderes direkt geformt und hineingepflanzt in den jungen Körper, der in deiner Mama herangereift ist. Das Zuhause, was wir vergessen haben, wo wir herkommen. Die Erinnerung daran wird zunehmend größer, mit unserer Sehnsucht, je älter wir werden. Wir wissen, wir sind zu irgendwas bestimmt, zu irgendwas Besonderem. Und diese Vorstellung wird klarer und klarer. Und wenn wir uns auf Gott konzentrieren, merken wir ganz schnell, er ist die Adresse. Er ist die Adresse unseres Zuhauses. Ein Zuhause, das doch viel schöner ist als alle deine schönsten Kindheitserinnerungen an dein natürliches Elternhaus. Okay, zurück zur Geschichte. Ich fange an zu schwärmen. Ich liebe dieses Zuhause, weil ich bin schon angekommen, weißt du? Wenn ich morgens aufstehe, bin ich schon da. Es ist nicht das Haus, in dem ich wohne, es ist das Haus der Beziehung mit Gott, die ich haben darf, die mein Leben so viel schöner gemacht hat. Nun, dem Sohn aus der Geschichte geht es ja genauso. Mitten im Dreck und ganz unten bei den Schweinen erinnert er sich an die Lichter und die Wärme seines Vaterhauses. Er erinnert sich vielleicht an die Wohngebäude der Dienerschaft, wo er als Kind vielleicht immer wieder mal rumgelaufen ist und hat gesehen, boah, die haben es gut. Im Vergleich zu dem, was ich hier bei den Schweinen habe, geht es denen so viel besser. Selbst den Sklaven, die es ja damals noch gab, ging es 100-mal besser als ihm. So, er hatte Sehnsucht nach diesem Haus, nach diesem wahrscheinlich größeren Grundstück, größeren Firmengelände, würde man heute sagen, wo eben damals alles stattfand. Eine Sehnsucht machte sich breit, eine Hoffnung, dass er zumindest in der Nähe dieses Lebens, das er so leichtfertig weggetreten hatte, wieder ankommen könne. Wenn auch nur als Arbeiter. Aber immerhin, er war in der Nähe des Zuhauses. Das war was wert. Und so traf der Sohn drei wichtige Entscheidungen, die wir uns jetzt kurz anschauen. Das Erste, was er getan hat, er erneuerte sein Denken. Er erkennt den wahren Zustand seiner eigenen Situation, seines eigenen Lebens. Er erinnert sich daran, ja, ich habe einen Vater, der ist da. Er erinnert sich an den Reichtum seines Vaters und an die Möglichkeit und an all das, was ihm zur Verfügung stand. Das war das Erste, was er tat.
Das Zweite, was er tat, war, er traf die richtige Entscheidung mit seinem Willen. Er kehrte um und Umkehr meint, ich sehe ein, welche Wahrheit in dieser Situation die wirklich die Wahrheit ist und ich entscheide mich, zurück auf den richtigen Weg zu gehen. Wenn du mit dem Auto fährst und der Navi lenkt dich und du triffst eine falsche Entscheidung, du biegst falsch ab, dann sagt das manchmal zu mir, bitte wenden. Und dann mache ich genau das. Ich mache einen 180-Grad-Turn und bin wieder in die andere Richtung unterwegs. Und genau das ist das Zweite, was der Sohn tat.
Und das Dritte ist, er bekennt seine Sünde. Er sagt dem Vater klipp und klar, wie es wirklich war. Keine Rechtfertigung, keine stolze, naja, war ja nicht so schlimm, oder...
Weil du so ein schlechter Vater warst,
ja, musste ich ja oder gehen. Andere machen es ja auch, oder bla bla bla.
Ich stelle dich nicht so an.
Er hat sich keine Ausrede ausgedacht, sondern hat gesagt, Papa, ich habe gesündigt gegen Gott und gegen dich.
Mhm.
Ich habe es versaut. Ich habe voll daneben gehauen. Ich habe dich verletzt, ich habe dich beleidigt. Ich habe deine Vaterliebe mit Füßen getreten. All das undankbar entgegengenommen, was du für mich erwirtschaftet hast, weil er hatte ja kaum Anteil an dem, was er da an Erbe eingefordert hat. Das hat sein Vater erwirtschaftet. Und das hat er alles ausgedrückt. Und das kam an. Er machte sich also auf den Weg nach Hause und er kam auch schließlich dort an. Was er vorfand, ich glaube, das hat ihn beschämt. Denn er musste erkennen, dass er seinen Vater in früheren Jahren so sehr verachtet und ignoriert hatte, dass er nicht erkannt hat, welch großartige Persönlichkeit dieser ist. Und vielen geht es mit Gott so ähnlich. Wir haben falsche Gottesbilder. Es gibt Leute, die machen Gott verantwortlich für Krankheit, für Leid und für Not. Haben schräge Gottesbilder und erstellen Gott all das, was der Teufel tut oder was dumme Menschen tun. Und da ist der einzige Weg, umzukehren und sagen, Gott, es tut mir so leid, ich habe ohne dich gelebt, allein das ist schon so dumm gewesen. Ich habe Mist gebaut in meinem Leben. Ich habe Dinge getan, die du Sünde nennst. Die 10 Gebote kennen wir alle. Und ich komme allein da nicht raus. Ja, das haben alle getan. Die Bibel sagt, alle haben gesündigt. Aber alle haben auch ein Angebot bekommen. Und leider in Deutschland, statistisch gesehen, über 98% haben dieses Angebot bis heute nicht angenommen. Weil sie nicht Buße getan haben und umgekehrt sind von dem, was war. Nun, wie sieht die Vaterliebe Gottes denn aus? Warum hat Jesus uns die Geschichte erzählt? Weil er hat uns nicht nur die Reaktion des Sohnes gezeigt, sondern auch des Vaters. Und die helfen uns zu erkennen, wie unser himmlischer Vater wirklich ist. Weil das war Jesus sein primäres Ziel. Wir kriegen ein Bild auf den Charakter, auf die Liebe, auf die Gnade, auf die Vergebung des himmlischen Vaters für uns. Zunächst mal, wir sehen, der Vater sieht den Sohn von Weitem. Der hat Ausschau gehalten. Der hat geguckt, wo ist mein Junge? Wo ist mein Sohn? Wo ist mein Junge? Ich weiß nicht, wie lange es gemacht hat. Wochen, Monate. Ich weiß nicht genau, wie lange er weg war. Vielleicht war es 1-2 Jahre. Aber er hat nicht aufgehört zu hoffen, dass er den Weg nach Hause findet. Er hielt Ausschau. Und weißt du, Gott im Himmel hält Ausschau nach dir. Er hat Ausschau nach mir gehalten, 20 Jahre lang. Und ich habe es nicht gesehen. Ich wollte es nicht wissen, wie auch immer. Aber er hat nicht aufgegeben. Er war da, er war bereit. Er war zum Zweiten innerlich bewegt, Mit Erbarmen steht hier. Nicht mit A. Hab ich's doch gewusst. Ich hab's doch gleich gesagt. Junge Schnösel. Ich hab gesagt, dass du es nicht schaffst. Loser. Ohne mich geht gar nichts. Nein, das hat er nicht gemacht. Er hat so da gestanden. Sag, komm her, mein Junge. Komm her, es tut mir so leid, dass du diese Erfahrung gemacht hast. Ich hätte sie so gern von dir weggenommen, aber ich hatte keinen Weg dafür. Dein eigener Wille ist mir so wichtig. Deine Persönlichkeit ist mir so wichtig. Und so geht Gott mit uns um. Er erlaubt uns ja zu sündigen. Er erlaubt der ganzen Menschheit, Mist zu machen, jeden Tag. Kriege zu führen. Krankheiten durch ungesunden Lebensstil oder was auch immer zu bekommen. Unfälle zu bauen. Er stellt sich nicht in den Weg, weil er die Welt uns gegeben hat. Und hat sich rausgezogen. Das ist eine große Wahrheit, die kaum einer weiß. Was in dieser Welt passiert, das ist nicht Gottes Wille. Das hat nicht Gott unter Kontrolle. Er hat die Kontrolle uns gegeben und wir versagen. So oft. Aber die Gnade und Vergebung, die er hat, die reicht aus, um den größten Mist, den wir gemacht haben, vergeben zu bekommen. Ich habe einen Mörder kennengelernt, den Gott vergeben hat, vollständig. Und hat sie zu feinen neuen Persönlichkeiten geformt, die ihm ähnlich waren. Das Dritte, was er gemacht hat, er rennt dem Sohn entgegen. Ich meine, das war einer der alten Patriarchen damals. Das war nicht so der Stil, wie damals die Daddys sich benommen haben, wenn ihr ungehorsamer Sohn dann nach so einem Handel wieder zurückkam. Ich bin überzeugt, die Diener haben das gesehen. Die haben geguckt, was macht der Chef da? Was macht der Fürst so und so? Mag es gewesen sein. Oft waren die Familienverbünde mehrere hundert Leute stark, die so ein Mann geführt hat. Und ihm war das wurscht, er gürtete seine Gewänder hoch, damit er schnell laufen konnte. Und dann rannte auf seinen Jungen zu, der so halb verhungert da über die nächste Berggruppe kam. Und das ist, wie er es küsste ihn. Weißt du, von dem Moment an dem wir uns entscheiden, zu Gott zurückzukehren, rennt der Vater uns entgegen mit offenen Armen. Er erinnert uns nicht an den Mist, den wir gemacht haben. Er will uns vergeben, er will das Ganze, dass wir das hinter uns lassen, dass wir zu der Persönlichkeit heranreifen, die er in uns sieht. Und er sieht so viel mehr in dir, als du jemals in dir selbst gesehen hast. Selbst mehr, als deine Mama in dir gesehen hat, die ja oft viel bessere Dinge in uns sehen als wir selbst. Er sieht den perfekten Mann, die perfekte Frau in dir. Das ist, was er sieht. Denn du bist nach seinem Bild gemacht, das hat er nicht vergessen. Und dahin kannst du dich entwickeln. Dann zieht der Vater dem Sohn das beste Gewand an. Kleider standen auch damals für Erneuerung, für Einsetzung. Kleider hatten eine Funktion, eine Bedeutung. Und diese Art von Gewänder drückten aus, das ist ein Sohn des Hauses. Das ist einer der Fürsten in dieser Großfamilie. Der hat was zu sagen, das ist nicht einfach ein Bettler. Schäbige Kleidung drückt Sünde aus in der Bibel, immer wieder. Und in mancher Hinsicht trug ich als 20-Jähriger echt schäbige Kleidung. Nein, nicht. Nach außen hin war ich immer adrett gekleidet. Modernste Marken an und so weiter. Aber innen drin war ich in Lumpen unterwegs. Und viele sind das heute auch. Und wenn du vor dem echten Spiegel stehst, das Wort Gottes, und schaust da rein, dann siehst du, was du wirklich anhast. Und Gott hat die besten Kleider für dich. Kleider der Wiederherstellung, der Einsetzung. Und dann steckt er dem Sohn den Ring an. Das war nicht irgendein nettes Schmuckstück. Das war ein, wir würden heute sagen, ein Prokurarring, ein Siegelring. Ein Ring, der ausdrückte, dieser Junge ist jetzt bevollmächtigt, Geschäfte zu machen, Verträge zu unterzeichnen im Auftrag des Vaters. Er hat doch eigentlich sein ganzes Erbe schon veruntreut. Er hat doch gar kein Recht mehr auf irgendwas. Und dem Vater ist das egal. Er sagt, nee, ist mein Junge, er ist nach Hause gekommen. Er ist wieder da, er lebt wieder. Er ist wieder der, mit dem ich so gerne abgehangen habe, als er noch 10, 11 war, als er noch lieb war, als wir noch eine gute Beziehung hatten, bevor er diese jugendliche Arroganz entwickelt hat und mich nicht mehr gesehen hat und wie auch immer. Nein, er hat den Ring für dich. Er hat den Siegelring. Den Ring der Autorität, der Ring, der dich zu was Besonderem erklärt, was du in seinen Augen immer warst. Gott stellt deine Autorität wieder her, die durch die Sünde verloren gegangen ist. Und Jesus gibt uns Macht, weißt du, die Bibel sagt Macht über jede Gewalt des Feindes. Und nichts kann uns irgendwie schaden. Das ist die größte Vollmacht, die es auf diesem Planeten zu vergeben gibt. Die ist größer als die Macht über, über Milliarden oder Billiarden von Euro. Und dann gibt er ihm noch Sandalen. Ja, das ist ein guter Papa, der gibt ihm Schuhe. Bub, du musst nicht barfuß rumlaufen. Aber was meint das? Es deutet auf die Wiederherstellung der Berufung des Sohnes hin. Für uns bedeutet, dass das der Vater uns unsere göttliche Position, die wir von Anfang an der Schöpfung haben sollten, zurückgibt. Wir werden wieder Söhne und Töchter. Und glaub mir, wenn du weißt, wer dein Vater ist, dann weißt du auch immer klarer, wer du bist. Du bist Jäger, nicht Beute, sage ich meiner Gemeinde immer wieder. Das ist, wer wir in seinen Augen sind und sein sollen. Und das ist auch, wie der Feind uns sieht, wenn wir nah bei Gott bleiben in unserem Leben. Durch diesen Akt kannst du in enger Gemeinschaft mit dem Wort Gottes gehen und auch anderen davon erzählen. Und schließlich, das letzte Stück, es gefällt mir noch mit am besten, der Vater schmeißt eine Riesenparty. Da steht nämlich, und sie fingen an, fröhlich zu sein. Wir wissen nicht, wie lange diese Party dauert. Die Juden können immer noch gut feiern. Es können auch schon mal eine Woche oder länger gehen, dass man einfach feiert. Trinkt, isst, eine gute Zeit zusammen hat, feiert, lacht und tanzt. Und das ist das, was passiert, wenn du nach Hause kommst. Der Vater stellt die Freude und das Feiern wieder her. Er gibt alles, was dazu nötig ist. Dies ist ein wesentliches Fundament deines Lebens als Christ. Viele vergessen das. Es soll geprägt sein von überschäumender Freude. Und Tanzen gehört dazu. Wann hast du das letzte Mal mit Gott getanzt? Gute Idee. Ja, genau, im Gottesdienst kann man das. Ja, bewege ich mich manchmal auch gerne ein bisschen rhythmisch, weil ich weiß, ich bin zu Hause. Doch es gibt noch eine wichtige, achte Reaktion des Vaters.
Der Vater erinnert seinen älteren, daheimgebliebenen Sohn daran, wer er ist.
Genau, den gab es nämlich auch noch. Der ist gar nicht weg gewesen.
Vers 29 bis 31. Er beantwortete und sprach zum Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Das griechische Wort für diene ich dir, das der daheimgebliebene ältere Sohn hier verwendet hat, hat die Bedeutung eines Knechtes oder Sklaven. Er hat nie verstanden, wer er wirklich ist und welche Position er innehat. Und Jesus lässt den Vater in unserer Geschichte in Begriffen eines Bundes reden. Ein Bund beinhaltete eben genau solche Formulierungen: Was mein ist, ist dein. Und der Sohn wird daran erinnert, dass er mit dem Vater in einer Bundesbeziehung stand, die er aber nicht erkannt und in Anspruch genommen hatte. Er war zu Hause und doch weit weg in seinem Herzen. Und das gibt es eben auch. Und da ist der Ruf des Vaters genau der gleiche: Komm zurück zu mir, komm in meinen Arm. Erkenne, wie ich dich sehe, erkenne, wer du wirklich bist.
Ja. Weißt du, er nennt dich Tochter und Sohn. Es gibt keine Religion auf der Welt, von der ich wüsste, dass sie ihre Nachfolger oder ihre Anhänger Söhne und Töchter Gottes nennt. In Johannes 1, Vers 12 steht: So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Du fragst dich jetzt vielleicht, wie du in diese große Geschichte eintreten kannst und deinen großen Reset, dein Great Reset abholen kannst. Und tatsächlich ist die Vorbereitung Gottes hierfür bereits abgeschlossen. Er hat alles so getan, damit du es leicht hast und schnellen Weg gehen könntest. Damit Sünde dich nicht weiter vom Vaterhaus Gottes trennt, musste Jesus Christus deine und meine Schuld und Sünde am Kreuz tragen. Er musste als stellvertretendes Opfer den Tod erleiden, den wir verdient hätten. Und indem wir das in Anspruch nehmen, ist der Weg frei. Wir geben Jesus unsere Sünden. Dazu gehört einfach nur, dass wir es zugeben und sagen, ja, stimmt. Ich weiß, ich habe gesündigt. Ich mache es nicht schöner. Also es ist im Gegenteil. Ich sage dir, wie es ist, Gott, ich habe Mist gebaut. Ich habe mein Leben versaubert. Ich habe so viele schlechte Entscheidungen getroffen. Ich habe gelogen, betrogen. Keine Ahnung, was alles dazugehört. Wir raten Leuten, das wirklich nochmal ausführlich zu machen, vielleicht mit irgendeiner Art Seelsorge zusammen, um die Dinge wirklich aufzuzählen, die einem bewusst geworden sind und die dann auch wie auf Jesus zu legen und sagen, von heute an sind diese Dinge nicht mehr Teil meines geistigen Lebens. Das Kreuz ist darum bis heute das größte Symbol für Erlösung und Leben. Es war ja mal ein Folterinstrument. Wir tragen es heute um unseren Hals. Viele geht gedankenlos. Aber ich, wenn ich das sehe, dann denke ich, deswegen bin ich nach Hause gekommen. Dadurch durfte ich den Weg nach Hause finden. Und wie auch der Weg des Sohnes aus der Geschichte zurück zum Vater mit dem ersten Schritt begann, so geht es auch für dich, gilt es aufzubrechen. Mach den ersten Schritt.
Wenn du das möchtest, dann lade ich dich ein, ihn jetzt zu gehen. Wir wollen dir nämlich gerne dabei helfen und mit mir ein Gebet zu sprechen, mir nachzubeten und Jesus Christus dein Leben zu geben und zum Vater im Himmel nach Hause zu kommen. Wenn du das möchtest, dann schließ doch gerne deine Augen mit uns und sprich mir Folgendes nach. Herr Jesus Christus.
Herr Jesus Christus.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Und für meine Schuld am Kreuz gestorben bist.
Und für meine Schuld am Kreuz gestorben bist.
Ich bringe dir heute meinen Rucksack.
Ich bringe dir heute meinen Rucksack.
Voller Sünden.
Voller Sünden.
Mit all dem Mist meines Lebens.
Mit all dem Mist meines Lebens.
Bitte vergib mir.
Bitte vergib mir.
Wo ich dich und andere Menschen verletzt habe.
Und andere Menschen verletzt habe.
Wasch mich rein.
Wasch mich rein.
Danke, Vater.
Danke, Vater.
Dass ich dein Kind sein darf.
Dass ich dein Kind sein darf.
Und Herr Jesus.
Und Herr Jesus.
Ich entscheide. Ich will dir nachfolgen.
Ich will dir nachfolgen.
Von heute an. Bis zu meinem letzten Atemzug.
Bis zu meinem letzten Atemzug.
Und dann in Ewigkeit.
Und dann in Ewigkeit.
Amen.
Amen. Wuhu! Oh wow, um im Vaterhaus anzukommen, achte jetzt auf folgende Dinge, weil dieses Gebet war der erste Schritt und der wichtigste sicherlich, aber nicht der letzte. Es war der erste. Fange an, jeden Tag mit Gott zu sprechen, kein Tag ohne. Sprich täglich mit deinem Vater im Himmel, lies täglich die Bibel, weil dann spricht er auch zu dir. Und such dir eine christliche Kirche, wo Jesus Christus der Mittelpunkt ist. Der Name ist nicht so wichtig. Wichtig ist, dass wenn du reinkommst, du wirklich hörst und spürst, hier ist Jesus das Zentrum und nicht irgendwie Religion oder Gebote, Verbote und so weiter. Und bitte, werde nicht nur Mitglied da. Das solltest du unbedingt, sondern werde Mitarbeiter. Bleib nicht auf den Rängen sozusagen als Zuschauer in der Gemeinde, im Gottesdienst, sondern geh aufs Spielfeld. Mach etwas, sei dabei, unterstütz das, was Gott dort tut in dieser lokalen Kirche und frag den Pastor oder die Leitung dort, da gibt es immer irgendwelche Aufgaben, wo du mithelfen kannst, wo du dabei sein kannst, wo du merkst, das ist meine Familie. Also in unserer Familie ist es üblich, dass jeder mithilft. Der eine trägt den Müll raus, der andere staubsaugt, der andere räumt die Spülmaschine ein, was auch immer. Jeder hat eine Aufgabe, sonst wäre es ein Gast. Gast sein ist auch toll, aber weißt du, wenn ich wählen dürfte, ich möchte Teil der Familie sein. Und Verbindlichkeit kommt von Verbindung oder andersrum. Ich bin dann verbunden, wenn ich verbindlich bei etwas mit dabei bin. Ja.
Ja, wenn dir unser Video gefallen hat, dann gib uns doch jetzt.
Wir wären noch hier.
Oh, wir sind noch hier.
Ja.
Sei Teil einer Kleingruppe.
Ja, und übernimm Verantwortung. Arbeite mit, genau.
Und besuche einen Glaubensgrundkurs. Ja. Zum Beispiel Startup, das fängt bei uns Mitte Januar wieder an.
Genau, so heißt er bei uns. Wenn das Christuszentrum die Gemeinde ist, wo Gott dich zuruft, dann sei unbedingt dabei. Wir sagen gleich noch den Termin, wann genau das ist.
Und ja. Jetzt darfst du uns einen Daumen hoch geben.
Jetzt darfst du uns einen Daumen hoch geben, wenn das dir gefallen hat. Und auch gerne einen Kommentar schreiben, weil beides hilft uns tatsächlich in diesem Algorithmus, dass dieses Video möglichst vielen Leuten auch vorgeschlagen wird. Weil dafür machen wir das ja. Wir wollen, dass Menschen den Weg nach Hause finden. Und weißt du, das ist eine gute Idee. Viele, die das hier sehen, haben das noch nie in ihrem Leben gehört, dass es diesen Weg nach Hause gibt, dass es überhaupt ein Zuhause gibt, was auf sie wartet und was so schön ist, dass es sich wirklich lohnt, aufzubrechen und die Schweine sein zu lassen. Ja.
Ja, die News, was gibt es Neues im Christuszentrum? Morgen, am 2. Dezember, haben wir Mitgliedsseminar in Limburg. Das haben wir tatsächlich nur einmal im Jahr, immer Anfang Dezember. Das ist für all die Menschen, die darüber nachdenken, ob sie Teil unserer Gemeindefamilie werden möchten. Wenn das CCLM vielleicht deine geistliche Heimat ist und du spürst und ziehst, eben nicht nur Zuschauer, wie Bernd so schön vorhin gesagt hat, zu sein, sondern mit aufs Spielfeld zu gehen, mit uns gemeinsam einen Unterschied zu machen in der Region und darüber hinaus, dann melde dich doch noch schnell an. Schreib eine E-Mail an pastor@cclm.de, genau. Und dann wissen wir, dass du da bist. Aber auch wenn du das spürst, aber du sagst, ah, morgen habe ich einen Termin, ich kann nicht kommen oder ja, hast kein Auto, keine Ahnung, irgendwas hindert dich zu kommen, dann kannst du trotzdem Mitglied werden. Es gibt dann ein bisschen einen anderen Weg. Und wenn du das Gleiche tust, was wir eben sagten, eine E-Mail schreiben an pastor@cclm.de, dann erklären wir dir sehr gerne, wie das passieren kann.
Genau. Und an diesen Samstagen, wie gesagt, das machen wir einmal im Jahr, immer der erste Samstag im Dezember, das ist eben morgen, wenn du das hier siehst. Ich hoffe, ich schaffe das heute noch, dann ist es morgen, der 2.11., 12., 2.12. Wir werden unsere Geschichte erzählen, wie wir zu Jesus gefunden haben, wie die Gemeinde entstanden ist und all das. Wir werden euch wirklich Hintergrundinfos geben, ohne Ende. Und ja, wir beide verbringen den Tag mit euch sozusagen zusammen. Es geht um 10 Uhr los, wird gegen 19 Uhr Ende sein. Wir werden verschiedene Infos dort weitergeben. Es wird eine Info geben über die Taufe, wenn du noch nicht als Erwachsener getauft bist, wenn wir eine Taufbelehrung machen. Es wird Infos geben über unser Church Tools Programm, weil du weißt als Mitglied, wie gehen wir damit um, wie funktioniert das. Wir werden eine kurze Anweisung in Teams haben, auch eine Programmlösung, die uns hilft, miteinander zu connecten. Es wird sogar über die Reinigung im Christuszentrum einen kurzen Vortrag geben, und du weißt, wie machen die das da, wie kann ich da auch mal mithelfen. Wir führen Einzelgespräche mit jedem von euch, einfach um dort mit euch zu sprechen, wo würdet ihr gerne mitarbeiten, welche Fragen hast du noch an uns, welche Fragen haben wir noch an dich. Habe ich was vergessen? Ja, also das ist tatsächlich ein gefüllter Tag, ein schöner gefüllter Tag, eine Stunde Mittagspause natürlich auch dabei, aber wir werden eine Menge miteinander tun. Es lohnt sich also wirklich zu kommen, selbst wenn du hinterher sagst, okay, war super spannend und nett, aber ich kann es für mich gerade nicht sehen, weil das ist uns tatsächlich eines der Ziele. Ein Ziel ist, dass du am Ende dieses Tages weißt, ist diese Gemeinde die lokale Kirche, die Gott für mich hat. Weil er muss dich rufen. Ja, du sollst nicht kommen, nur weil dir die Predigten so gut gefallen oder der Kinderdienst oder was auch immer. Wir haben coole Sachen, keine Frage. Aber Gott hat einen Plan und einen Platz für dich. Und den musst du ausfüllen. Du bist ein lebendiger Stein in einem lebendigen Gebäude, so nennt die Bibel Gemeinde. Paulus beschreibt es so. So, sei du der Stein an der Stelle, wo Gott dich auch einbauen will. Okay? Und wenn wir das sind, freuen wir uns riesig. Und wenn nicht, sind wir genauso begeistert, wenn du den Platz einnimmst, wo du deinen Platz von Gott her hast. Ja, und all das kann dir helfen, morgen tatsächlich dabei zu sein, um zu wissen, ist es mein Platz? Oder du brauchst vielleicht einfach noch Zeit, sagst, ich warte nochmal ein Jahr, prüf das nochmal. Oder du weißt, ja, es ist nicht mein Platz. Ist auch okay, ist wunderbar. Du sollst dir die Vision auch mitteilen, die wir haben. Sonst macht das alles keinen Sinn. Ja. Dann haben wir noch eine Veranstaltung. Das ist so die zweite Herzensveranstaltung für mich jetzt heute. Das erste ist natürlich das Mitgliedsseminar, aber das zweite ist die Adventsfeier. Am 9., Samstag, den 9. Dezember, also nächsten oder morgen in der Woche, 9. Dezember, um 19 Uhr, startet im Christuszentrum unsere jährliche Adventsfeier. Inzwischen schon zum 4. Mal. Und jedes Mal kommen mehr Leute, weil es begeistert, was wir dort tun. Es ist gar nicht das große Spektakel. Es ist im Gegenteil, es ist sehr familiär, es ist sehr gemütlich, es ist sehr heimelig. Stellt euch vor, der alte Mann hier sitzt in einem Ohrensessel und liest Geschichten vor. Wunderschöne Weihnachtsgeschichten. Ich liebe Weihnachtsgeschichten. Ich sammle sie schon seit vielen Jahren. Und meine bezaubernde Tochter Grace singt Weihnachtslieder mit uns zusammen, für uns. Und dazwischen drin haben wir auch einen oder anderen Videoclip, den wir uns anschauen, mit wirklich coolen Beiträgen, weihnachtlichen Beiträgen, Liedern oder auch eine kleine Geschichte ist dabei. Und zwischendrin gibt es eine Pause, wo es dann Lebkuchen und Plätzchen und heiße Getränke gibt, wo man einfach miteinander mal ins Gespräch kommen kann, bevor es in die zweite Halbzeit geht. Und das Ganze wird so mit Pause etwa 2,5 Stunden gehen, so bring ein bisschen Zeit mit, bring auch gerne Kinder mit. Sie sollten nur so ein Stündchen am Stück sitzen können. Wie gesagt, sitzen unter einer abwechslungsreichen Thematik. Wie gesagt, die Geschichten sind auch teils sehr kindlastig. Wir haben für beide was dabei, sowohl für Erwachsene wie auch für Kinder, sodass jeder da auf seine Kosten kommen sollte. Ja, das würde mich riesig freuen, wenn du dabei sein würdest. Der Eintritt ist kostenlos. Bisher haben wir noch alle unterbekommen. Wenn jetzt nicht gerade ein Riesen-Run geschieht, weil ich weiß, das wird auch in der Presse noch veröffentlicht, dann solltest du problemlos einen Sitzplatz bekommen können. Ja, was ich dir noch sehr empfehle, ist, schau doch mal in die letztjährige Adventsfeier rein, dann hast du so ungefähr eine Vorstellung, wie das ist. Okay, ist natürlich nicht so gut wie live, aber es ist bei YouTube online und ich verlinke dir das in die Videobeschreibung. Dort kannst du einfach mal reinschauen, wie wir diese Dinge tun, Grace und ich. Und ja, und wenn du sagst, wow, cool, das brauche ich gerade. Weil weißt du, wenn keiner käme, würden wir es trotzdem tun. Weil Grace und ich, wir machen das für uns. Wir brauchen das. Wir brauchen das, um uns auf Weihnachten einzustellen. In dieser verrückten Zeit, wo alles Mögliche gerade passiert. Wir brauchen so eine Zeit, rauszukommen aus diesem Alltagsstress und einfach uns aufs Fest einzustimmen, auf das, worum es eigentlich geht. Deswegen ist auch der Titel für diesen Adventsabend das Herz von Weihnachten. Ja.
Ja, wir haben auch etwas, was du zu Hause genießen kannst. Wir empfehlen jedes Quartal ein besonderes Buch und aktuell ist das sogenannte Must-Have-Book im Christuszentrum ein Buch von John Bevere, das heißt Die Ewigkeit im Herzen.
Ein super Buch.
Ein großartiges Buch, wenn du es noch nicht kennst, schaffst du dir unbedingt an. Wenn du im Gottesdienst bist, kannst du es dir mitnehmen. Es liegt vorne auf der Bühne neben an der Seite beim Kreuz aus und dort liegen Zettel mit Bankdaten, wo du das Geld hin überweisen kannst. Und wenn du jetzt zu Hause zuschaust und sagst, ach, ich hätte das gerne zugeschickt, dann geht das auch. Dann überweis uns bitte 14,80 € und schreib in den Verwendungszweck der Überweisung deine Postadresse. Also bei mir wäre das Schulstraße 5 in Weißenbach. Die schreibst du dann da rein mit Postleitzahl, damit wir das nicht nachschlagen müssen und es ganz einfach haben. Die Versandkosten übernehmen wir für dich und übernimm du die Mühe, einfach nur deine Adresse reinzuschreiben. Dann wissen wir, du brauchst es per Post. Wenn du es mitnimmst, nur überweisen. Wenn du es geschickt haben möchtest, überweisen mit Adresse. Dann kommt es zu dir nach Hause.
So sieht's aus. Und schließlich, ja, wir haben bald Weihnachten. Am Heiligabend, am 24.12. um 15 Uhr haben wir Weihnachtsgottesdienst im Christuszentrum. So, das ist natürlich eins unserer Kirchen-Highlights jedes Jahr und diese Gottesdienste sind wirklich gut gefüllt jedes Mal. Und du bist herzlich eingeladen, mit uns dabei zu sein. Natürlich gibt es auch einen Livestream, übrigens auch von dem Adventsabend gibt es auch einen Livestream. So sei dabei, live oder per Livestream, wir freuen uns sehr auf dich. Und wir haben noch eine gute Nachricht, nämlich es gibt bald
einen neuen Talk for Two. Yes. Bernd und ich sind aktiv auch auf einem anderen YouTube-Kanal, dem Talk for Two. Wenn du das bei YouTube eingibst, findest du uns ganz schnell. Da reden wir über ganz viele Tipps, Erfahrungen, persönliche Geschichten für deine Ehe, für deine Partnerschaft und erzählen Dinge, die in unserem Ehebuch stehen und vieles darüber hinaus. Und dieses Mal ist Folge 27 dran. Die heißt Erste Hilfe für eure Kommunikation. So verpasst es nicht und schaut unbedingt auch in den Kanal rein. Talk for Two.
Genau, und der Bestseller Let's Talk About Sex, den Folge 26, ist natürlich nach wie vor auch online. Ja, jetzt wollen wir denn noch kurz, euch noch kurz zeigen, ich weiß die ganze Zeit Rätsel hier, was haben die für ein komisches Weihnachtspulloverchen an? Ich stelle mich mal hin, dann kann man das vielleicht besser sehen. Wir sehen den ganzen Trümper-Clan in all seiner Pracht. Kann man die auch alle lesen, den Namen? Ich hoffe, ja. Also ihr seht, von oben bis unten ist alles dabei. Alles, was Rang und Namen unserer Familie hat, haben wir hier drauf gedruckt. Und dieses Plöfferchen hat tatsächlich jeder von unserer Familie dann auch für sich. Und den werden wir Heiligabend in unserer Familienfeier anziehen. Ja, das ist so eine neue Gewohnheit, die haben wir jetzt seit kurzem installiert, dass wir so extra Shirts uns machen. Ja, das ist ein bisschen albern und total kitschig, aber ich liebe es. Okay. Wir wünschen euch an dieser Stelle, weil wir uns wahrscheinlich vorher nicht mehr popmäßig sehen, ein wundervolles Weihnachtsfest, einen wundervollen Start ins neue Jahr.
Gesegnete Feiertage. Ja,
passt auf euch auf und passt darauf auf, dass ihr das Vaterhaus nicht aus dem Blick verliert, okay? Denn darum geht alles. Und egal, was gerade so in deinem Leben los ist, lass die eine Sache nie, nie, nie aus deinen Augen. Gott ist schuld an allem Guten in deinem Leben. Bis bald.
Bye, bye.